Ich fand, wenn man ein Kind tauft, dann ist der Gedanke, sich nicht vor Sorgen zu zerfressen, sondern auf Gott zu vertrauen, der weiß, was wichtig ist, eine große Hilfe. Wenn es jetzt so schönes Wetter ist abends und so schön warm, dann gehen meine Gedanken manchmal zurück in meine Kindheit. Ich wohnte in einer Straße, die so einem Vorort fast war. Da wohnten wir mit 15, 16 Kindern, die sich alle kannten, und so eine Bande, die miteinander gespielt hat. Wir hatten es gut. Ein Spielplatz in der Nähe, ein Wald in der Nähe, eine Grünanlage in der Nähe. Das war schon ein tolles Gebiet. Unser Gebiet. Und wenn dann abends so, an diesen Sommerabenden, allmählich die Mütter riefen, nun könnt ihr auch mal reinkommen allmählich. Und man so eine Mischung hatte zwischen müde und glücklich und leicht angespeckt und ein bisschen verschwitzt. Dann ging das abendliche Programm los. Wo ist Britta? Britta war ein bisschen älter als Bennett, aber nicht viel, vielleicht zwei. Und ich habe mindestens einen Sommer, ich glaube zwei in Erinnerung, wo die gesamten 15 Kinder ausströmten, um Britta zu suchen. Weil die hatte eine große Begabung, immer irgendwo überall durchzuwutschen und natürlich irgendwie auch mit den Großen spielen zu wollen und dann aber irgendwie selbst vergessen, im Gebüsch zu sitzen oder unter irgendeinem Baum oder sonst wo. Manchmal auch im eigenen Bett, wo man sie dann händeringend gesucht hatte. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn Sie so eine Erzählung hören, aber eigentlich ist das heute nicht mehr vorstellbar. Eltern, die über zwei Stunden oder eine Stunde nicht wissen, wo ihr Kind ist, und da ist eine Straße und eine Grünanlage und Gärten und böse Menschen und ich weiß nicht was alles, unvorstellbar. Ist aber nur anderthalb Generationen her. Ich will überhaupt nichts bewerten. Ich will nicht sagen, heute ist das alles falsch, und ich will auch nicht sagen, damals war das alles falsch. Sondern ich muss einfach konstatieren, das Glück, ein Kind zu bekommen, ein Kind zu haben, ist das eine auf der einen Seite. Das andere ist einen ganzen Korb von Bedenken, Sorgen und Verantwortungen genau in dem Moment in die Hand gedrückt zu bekommen. Es könnte sagen, die neue 3G-Regel, ist das Kind gesund, ist es glücklich und hat es ein gelungenes Leben? Und ich kann euch sagen, alle, die euch schon Kinder zugelegt habt oder das noch überlegt, das bleibt so. Das wird nicht besser. Man kann vielleicht die eigenen Eltern fragen. Und das ist viel Spielraum, sich Gedanken zu machen. Jetzt geht das ja alles noch. Man kann ja das beeinflussen. Man kann Nein sagen und manchmal funktioniert es sogar. Man kann Regeln aufstellen, man kann immer gucken, man kann auch beeinflussen, mit wem kommt mein Kind zusammen und so weiter. Wenn sie älter werden, wird das schwieriger. Und es ist auch wichtig, diesen Freiraum zu lassen, den Britta sich schon mit 2,5 genommen hat oder mit 2. Und trotzdem, auch wenn die Kinder, wie man sagt, groß sind, ist immer noch Spielraum da. Sind sie wohl gesund? Sind sie wohl glücklich? Sind sie wohl, gelingt ihr Leben? Und schon springt die Denkmaschine wieder an. Was könnte alles schiefgehen? Was könnte man ihnen vielleicht helfen? Was könnte man tun für sie? Geht's ihnen wohl gut? Und die Sorgenmaschine geht wieder los. Und das ist ja auch nicht so leicht, den Grat zwischen sich sorgen für jemand anderen im Sinne von sich kümmern und dem Kreisen um die eigenen Denkmodelle, was alles schiefgehen kann. Das ist ein schmaler Grat. Wir kennen Familien, die sich viel zu wenig Sorgen machen. Wo die Kinder und die Familien verkommen, wo es kalt ist. Und wir kennen Familien, wo das viel zu viel ist. Und wo die Kinder das Leben ersetzen müssen, das die Eltern nicht gehabt haben. Das ist nicht einfach, diesen Grad gut zu beschreiten. Und so wie das in der Erziehung mit Kindern ist, ist es ja auch in vielen anderen Fragen des Lebens. Und viele neue Verantwortlichkeiten können einem manchmal schon den Boden unter den Füßen nehmen. Und sich Sorgen zu machen, ist eigentlich ein natürlicher Prozess. Das wird schon in ein paar Jahren losgehen, dass Bennett sich fragt, wenn ich dann zur Schule gehe, werde ich Freunde haben? Wird meine Lehrerin nett sein? Kriege ich den und den Klassenraum? Was machen wir in den Ferien? Ganz klar. Und trotzdem ist das, wenn wir mal ganz Objektives betrachten, das Sorgen machen einfach sinnlos. Wir können fast nicht in unsere Zukunft vorgreifen und sie wirklich, wirklich qualitätsmäßig beeinflussen. Der Schwabe sagt, man kann an dem Gras zupfen, davon wächst es nicht. Beim Längenwachstum muss man sich, glaube ich, bei Bennett zumindest keine Sorge machen. Der hat schon gewaltig nachgeholt. Aber dieses, was in dem Wort von Jesus vorkommt, dass er sagt, und wenn ihr euch noch so einen Kopf macht, ihr könnt eurem Leben nicht eine Elle, also eine Elle ist ja ungefähr so das, ne, dazusetzen. Nicht einen Tag können wir unser Leben verlängern, dadurch, dass wir uns Sorgen machen. Und ihr könnt es auch nicht. Ihr könnt euch alle möglichen Dinge ausdenken. Ihr könnt nicht ein Müh an seiner Abiturnote verbessern, wenn der sich entschließt, Polarforscher zu werden. Oder Tanzlehrer. Oder sich für Klärschlamm interessiert. Das wisst ihr nicht. Und das ist ja auch gut so. Denn die großen, entscheidenden Sorgen macht sich ein anderer. Und es ist gut, wenn Eltern sagen dürfen, wir können vieles auch gar nicht ändern. Und wir brauchen jemand, der uns unter die Arme greift, der uns hilft, diese Verantwortung mitzustemmen und es richtig zu machen. Denn das sage ich euch auch. Erziehung ist ein Prozess, in dem viele Kapitulationen eingebaut sind. Das Kind schläft eben nicht im eigenen Bett. Es schläft eben nicht die ganze Nacht. Es ist eben kein Spinat. Und das sind ja die kleinen Probleme. Wir brauchen jemanden, der uns unter die Arme greift, wenn unser Sorgenkarussell wieder anfangen will. Und das gilt eben für alle Menschen, auch im fortgeschrittenen Alter. Wie entkommt man denn den Horrorszenarien? Wie entkommt man dem Sichsorgen und den grenzenlosen Enttäuschungen und Frustrationen? Wie entkommt man auch der Leichtfertigkeit? Und das Entscheidende ist, was zwischen allen diesen Sätzen hier steht, hab Vertrauen. Es ist ganz einfach und super schwer. Hab Vertrauen. Hab Vertrauen, wenn du enttäuscht worden bist. Hab Vertrauen, wenn Leute dich in die Irre geführt haben. Hab Vertrauen, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Aber Gott kannst du vertrauen. Mach diese Rechnung immer wieder neu auf, dass du sagst, ich will Mut haben. Ich will das Leben nach vorne leben. Die Versprechen der Versicherungen sind doch im Grunde eine Gemeinheit. Ich möchte jetzt nicht irgendjemandes Berufsstand hier beleidigen. Aber wenn ich noch so viele Versicherungen abschließe, die Versicherung heißt ja nicht, das passiert nicht, sondern heißt nur, wenn ich Glück habe, kriege ich ein bisschen Geld zurück. Ja? Und ich kann mich im Leben nicht gegen irgendetwas wirklich versichern. Der Tod, Krankheit, Armut, Elend sind einzurechnende Komplikationen. Und einzig, wenn ich mein Vertrauen dagegen setze und sage, ich glaube, dass da einer ist, der mir unter die Arme greift. Ich glaube, dass da einer ist, der mich begleiten kann. Ich glaube, dass da einer ist, bei dem ich mich bergen kann, bei dem ich Geborgenheit finde. Ich glaube, dass es einen gibt, bei dem ich immer wieder anfangen kann, wenn es schief gegangen ist. Ich glaube, dass mir einer treu ist, wenn ich untreu war. Das ist das, was Gott uns anbietet. In einer Welt von 1000 Risiken sagt er, ich biete dir die Hand, ich gehe mit durch diese 1000 Risiken. Und was auch geschieht, dein Leben wird am Ende mindestens 2 Gs haben. Du wirst in gewisser Weise glücklich sein in der Geborgenheit, die ich dir schenke. Und dein Leben wird gelingen. Und wenn es 100-mal scheitert, weil Gott nämlich sich entschlossen hat, uns zu lieben und sich für uns Sorgen zu machen. Wir sind seine Geschöpfe. Ob ich das jetzt mir ganz direkt, wie es in der Bibel beschrieben ist, vorstelle oder durch viele komplizierte naturwissenschaftliche Vorgänge, die ich alle gar nicht beschreiben kann. Letztendlich steckt ein Schöpfungswille in der Entstehung der Welt. Das ist mein Glaube. Letztendlich sind wir seine Kreaturen. Und weil wir das sind, besorgt sich Gott und sorgt sich Gott um uns. Er will nicht, dass wir vor die Hunde gehen. Er will nicht, dass seine Schöpfung kaputt geht. Er will nicht, dass seine Menschen scheitern. Und darum schenkt er uns dieses Versprechen, diese Hand, die er anbietet und sagt, lass das mit dem sich immer wieder Sorgen machen und immer wieder die Kurbel anschmeißen, sondern komm und vertrau mir, ich gebe dir die Geborgenheit, dein Leben zu bewältigen, die Rolle, die du im Leben hast, zu bewältigen. Denn du bist es mir wert. Alle Menschen, die vielleicht mit Komplexen zu tun haben, die womöglich denken, so ein Hochstapler-Syndrom, ich kann das eigentlich alles gar nicht, was ich hier so mache. Die schwere Kränkungen in ihrem Leben erfahren haben, die eine misslungene, katastrophale Kindheit hinter sich haben. Alle diese Menschen, die einen schweren Knacks haben, was ihren Selbstwert betrifft, dürfen sich freuen. Denn wenn sie auch selber nicht viel von sich halten, Gott hält unendlich viel von euch. Ihr seid es Gott wert, dass er sich Sorgen um euch macht. Und darum dürft ihr dieser Geborgenheit vertrauen. Darum dürft ihr glauben, dass was auch geschieht, mitten im Sturm, eure Füße auf festem Grund stehen. Übrigens ist Vertrauen in Bezug zu Kindern auch das fast wichtigste Instrument. Nicht nur, dass unsere Kinder uns vertrauen, sondern dass wir auch unseren Kindern vertrauen. Ich habe das, als ich euch besucht habe, beobachtet. Ihr macht das gut. Ich hoffe, dass das so bleibt. Manchmal bei Teenagern kann man da schon Zweifel kriegen. Aber ein Grundvertrauen zu haben und zu sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass mein Kind das macht. Oder ja, das wird mein Kind schon schaffen. Das hilft jedem Kind erwachsen zu werden, gut aufzuwachsen, wirklich in Freiheit und Souveränität sein Leben zu leben. Trotzdem, es gibt ja auch die andere Erscheinung. Es gibt Menschen, die sterben. Es gibt Menschen, die in Armut und Zerstörung leben. Wer gestern die Nachrichten gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Es gibt Menschen, die ausgeliefert sind. Und dann gilt der Spruch auch noch. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, ich sorge ja für euch. Einerseits könnte man sagen, stimmt das wirklich? Muss man sich nicht um sich selber sorgen? Und solchen Menschen zu sagen, macht euch keine Sorgen, Gott sorgt schon für euch, das ist natürlich zynisch. Ist doch klar, das darf man nicht. Aber es ist ein Unterschied, ob ich vertraue und sage, wie es auch kommt, ich vertraue, dass mein Leben einen Sinn hat. Ich vertraue, dass am Ende ich bei Gott sein werde und dass es gut sein wird. Und ich vertraue, dass mich einer liebt und mich nicht vor die Wand laufen lässt. Und das ist alles etwas anderes, als wenn ich sage, ich vertraue nur, wenn ich Sicherheit habe. Sicherheit ist das, was Jesus so beschreibt und sagt, das ist von Leuten, die Gott nicht kennen, die sagen, ich muss mir ständig Sorgen machen, habe ich genug im Kühlschrank, habe ich genug im Benzintank, wie sieht es auf dem Bankkonto aus und so weiter. Und zwar nicht im normalen Umgang sozusagen, das so ein bisschen sorgfältig zu bearbeiten, sondern deren Gedanken darum kreisen und die sich einreden, wenn das und das und das alles in Ordnung ist, dann kann mir ja letztendlich nicht viel passieren. Wir wissen genau, dass das nicht stimmt. Ein kleiner Mini-Mikrobe fängt an zu spinnen und wird Corona. Und alle unsere schönen Pläne gehen dahin. Und das ist ja nur ein Beispiel. Nein, das, was sozusagen die Bibel sagt, Heiden, also Menschen, die Gott nicht kennen, sich einreden ist, wenn das und das und das alles in Ordnung ist, wenn ich das kontrollieren kann, dann ist mein Leben sicher. Weil es eine Geborgenheit aus Gott nicht gibt. Wenn ich aber sage, ich glaube, dass da einer ist, der mir unter die Arme greift und der mir Sinn gibt und einen festen Grund unter den Füßen und der mir den Rücken stellt und der mich lieb hat, dann kann es auf dem Konto wild aussehen, dann kann der Tank leer sein und mal auch der Kühlschrank. Und trotzdem weiß ich, es ist nicht gescheitert, es ist nicht vorbei, es ist im Grunde gut. Warum? Ich glaube nicht, dass Gott sagt, ach, die arm sind oder krank sind oder so, das spielt keine Rolle. Nein, das glaube ich nicht. Aber es geht darum, wonach streben wir? Wonach streben wir? Wonach verzehren wir uns? Was wollen wir erreichen? Worum geht es uns? Und da sagt Jesus diesen ganz bekannten Vers, den viele wahrscheinlich im Ohr haben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere fällt euch zu. Also sehnt euch, verzehrt euch da noch, dass Frieden kommt, dass Gerechtigkeit kommt, dass Menschen verstehen, was Erlösung ist, dass Benachteiligte eine faire Chance bekommen, dass Kleine und Schwache geschützt werden. Verzehrt euch danach, dass Gottes Ideen für diese Welt umgesetzt werden. Wenn ihr das macht, werdet ihr so beschäftigt sein, dass alles andere sich auch erledigen wird. Das ist mit diesem Dazukommen gemeint. Es wird nicht mehr so wichtig sein, ob genug im Kühlschrank und im sonst wo ist. Ich nehme mir mal bewusst ein Beispiel, um zu versuchen zu erklären, was ich meine. Und das ist kein frommes Beispiel. Vielleicht sagt euch der Name Ströbele noch etwas. Dieser Grünen, zuletzt war er, glaube ich, Grünen Abgeordneter. Das war ja kein Christ und überhaupt nichts, lebte irgendwo in einem wilden Berliner Quartier, war da wild bekannt und ist jetzt vor kurzem gestorben. Herr Ströbele hatte bis sozusagen kurz vor seinem vorletzten Atemzug Ziele, eine Vision, eine Sehnsucht, einen Wunsch. Es soll doch wenigstens in seinem Stadtteil oder in seinem Wahlbezirk oder in seiner Stadt oder so das und das und das geschehen. Ob das in allen Einzelheiten richtig war, darüber will ich gar nicht diskutieren. Aber man hat ihm gemerkt, so alt und so schwach er war, diese Vision hat ihn angetrieben. Das hat ihm Schwung gemacht. Und darum war das eben auch gar nicht so entscheidend, was sonst alles noch mit seiner Gesundheit und sonst was war. Das, oh, meistens ist man kummervoll und weiß nicht, was man machen soll. Okay, gut. Das ist also das, worum es eigentlich geht, dieses Streben, dieses Trachten zu sagen, derjenige, der mir unter die Arme greift, von dem ich gelernt habe, was Liebe heißt und Erbarmen und Frieden und Gerechtigkeit und Schönheit, das, was Gott mir durch seine Gegenwart vermittelt, dafür will ich kämpfen, da möchte ich mich einsetzen, das möchte ich umsetzen, wie auch immer man das in seinem Leben tut. Und dann, wenn man das so hat und diesen Willen und diesen Wunsch und sich engagiert, wenn man innerlich dafür brennt, dann geschieht plötzlich ganz viel. Dann habt ihr plötzlich Freunde. Dann habt ihr plötzlich Aufregung und Freude in eurem Leben. Ihr erlebt Abenteuer. Dann gibt es plötzlich Wärme. Dann gibt es Hochs und Tiefs. Dann gibt es ein wirkliches Leben. Macht euch keine Sorgen, ob der Kühlschrank voll ist, ob die Bestellung vom Kleiderversand angekommen ist, ob der Benzintank voll ist. Ihr müsst euch noch nicht mal zu viel Gedanken machen, wie das mit den Versicherungen und den Konten ist. Er sorgt für euch für das Entscheidende. Sorgt euch lieber darum, dass die Ideen und Ziele Gottes in dieser Welt Gestalt finden. Und fangt bei euch persönlich an. Und wenn ihr schwach werdet und müde werdet und euch selber scheiternd erlebt, dann dürft ihr darauf vertrauen, er erlöst euch. Er ist dafür gestorben. Er ist dafür in die Hölle hinabgefahren und hat gekämpft wie ein Löwe. Und er hat den Sieg für uns erstritten. Damit sich das lohnt, dass wir das tun. Und damit wir ein Leben haben und vom Leben erfüllt sind und nicht von Sorgen. Amen.